Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
Herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir einen weiteren absoluten Kracher als Interviewpartner für euch in den Podcast geholt. Und zwar nicht nur in den Podcast, sondern auch als Speaker für unsere nächste Veranstaltung am 7. Mai im Kapitol in Offenbach bei Frankfurt. Und er war der Grund, warum ich mit voller Euphorie ins Jahr 2017 gestartet bin, weil am 31.12.2016 hatten wir seine finale Zusage als Speaker für unsere kommende Veranstaltung und ich hatte dann dementsprechend vor Freude ein paar mehr Raketen in die Luft geschossen, als ich es normalerweise an Silvester tue. Und zwar spreche ich von Dirk Kräuter, einem, wenn nicht sogar dem erfolgreichsten und bekanntesten Vertriebsexperten und Speaker Europas. Dirk Kräuter hat diverse Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten. Trainer des Jahres, Speaker of the Year, Top Consultant im Bereich Marketing und mit der amerikanischen Auszeichnung zum Certified Professional Speaker gehört er zu den Top 1% der professionellsten Redner in der Welt. Als Autor hat er mehr als 500 Artikel veröffentlicht und über 50 Bücher, Hörbücher und DVDs produziert. Ohne dass Dirk jetzt ein Wort hier im Podcast gesagt hat, verneige ich mich jetzt schon stellvertretend für unsere Community vor ihm und heiße dich herzlich willkommen in der Show, Dirk.
Wow, das ist eine Anmoderation, Robin. Vielen Dank. Ja, ich freue mich über die Einladung. Und ich weiß noch, 31.12. war ich in der Karibik und wir haben das Ganze über WhatsApp klar gemacht. Also von daher, ich freue mich, dass wir jetzt dann kurz vor der Ziellinie stehen und dann am 7. die Veranstaltung haben. Sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es dir gerade schon im Vorhinein erzählt, wir sind auch echt mega, mega happy gewesen, als wir die Zusage bekommen haben und kann mich erinnern, dass du mir auch gesagt hattest, dass du dich aktuell zu dem Zeitpunkt in der Karibik befindest. Dirk, ich habe ein bisschen was im Intro über deine Person erzählt. Gibt es noch irgendetwas, was du kurz ergänzend über dich und dein Business irgendwie erzählen möchtest?
Ja, alles gut. Du, komm, wer ich bin, das werden sehr wahrscheinlich die meisten wissen und wer es nicht weiß, also das Netz ist voll an weiteren Informationen. Lass uns lieber ein bisschen Mehrwert liefern für denjenigen, der gerade zuhört.
Okay, Mehrwert ist ein tolles Stichwort und zwar haben wir ja gerade erwähnt und die meisten wissen es ja auch, dass du der Vertriebsexperte schlechthin bist. Wenn du eine kurze Formel für erfolgreichen Vertrieb aufstellen müsstest, wie würde die lauten? Also getreu dem Motto irgendwie X plus Y plus Z ist gleich Verkauf. Also kannst du die Variablen quasi mal kurz austauschen mit dem, was du uns mitgeben möchtest?
Es ist deutlich, deutlich komplexer, als das Ganze auf eine Formel zu setzen. Mhm. Denn es geht um Menschen. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und die sind nicht mal eben auf eine Formel zu reduzieren. Aber ich kann zum Beispiel mal eine Formel bringen, die extrem wichtig ist im Vertrieb und das ist S mal S gleich E. Und das steht für Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Also was ist damit gemeint? Eine Grundtugend im Vertrieb ist nun mal, dass du fleißig bist. Du brauchst eine gewisse Grundanzahl an Kundenkontakten pro Tag, pro Woche, pro Monat. Und das ist deine Schlagzahl. Wenn du also Kunden am Telefon glücklich machst, dann brauchst du eine gewisse Anzahl an Telefongesprächen pro Tag. Wenn du im Außendienst bist, dann brauchst du eine gewisse Anzahl an Kundenbesuchen am Tag. Wenn du Einzelhändler bist, brauchst du eine gewisse Anzahl an Kunden, Einzelhandelskunden, die zu dir ins Geschäft kommen. Und wenn du Online-Marketer bist, dann brauchst du einfach, du brauchst eine Liste und du brauchst eine bestimmte Anzahl an Aussendungen, die du pro Tag raushaust. Du brauchst eine Anzahl an Köder, die du im Netz auslegst, wo deine Kunden anbeißen können. Also es sind dann irgendwelche Lead-Magneten und das ist nicht nur einer, sondern das sind dann in der Regel, wenn es gut läuft, ein paar hundert, die dafür sorgen, dass du Leads generierst und die dann entsprechend penetrierst. Also das ist das erste S aus der Formel Schlagzahl. Wie fleißig bist du? Wie viele Kundenkontakte hast du? Und das multipliziert mit der Schlagkraft. Damit ist gemeint, wie gut bist du darin, dass du verkaufst, dass du andere überzeugst, dass du andere motivierst, eine Entscheidung zu treffen, weil das alles ist Verkaufen. Das heißt, bist du in der Lage, am Telefon Folgetermine zu vereinbaren? Bist du in der Lage, am Telefon Kaufabschlüsse herbeizuführen? Bist du im Außendienst in der Lage, Unterschriften zu generieren unter den Aufträgen? Bist du in der Lage, im Internetmarketing den Kunden so weit zu motivieren, dass er eine Bestellung auslöst? Bist du in der Lage, Conversion zu produzieren? Das ist dann Schlagkraft. Und das ergibt dann Euro oder Erfolg oder wie immer du das eh nachher benennen willst. Aber es sind immer diese beiden Komponenten. Schlagzahl mal Schlagkraft gleich dein Ergebnis.
Wow, also dann haben wir es doch irgendwie, auch wenn du vorher natürlich gesagt hast, dass es ein sehr, sehr komplexes Themenfeld ist und du hast auch schon einige Themenfelder angerissen noch, aber haben wir trotzdem so eine kleine Formel aufstellen können. Schlagzahl mal Schlagkraft ist quasi der Erfolg. Sehr, sehr spannend und für mich auch komplett neu an der Stelle, diese Art von Formel. Wir von der Entrepreneur University beschäftigen uns neben diesem ganzen Unternehmerdasein, das wir irgendwie durch unsere Speaker an unsere Community weitergeben wollen, auch besonders mit Personal Development, also Persönlichkeitsentwicklung. Dirk, was war die verrückteste Aufgabe, der du dich bewusst gestellt hast, um als Person zu wachsen? Gibt es da irgendwas, was du bewusst Verrücktes getan hast, um irgendwie danach irgendwie persönliches Wachstum zu erzielen?
Okay, ich glaube, das ist jetzt was. Das ist was, ja. Da muss ich im Moment überlegen, weil ein Verkäufer hat in seinem Leben als Verkäufer und auf dem Weg zu einem Top-Verkäufer so viele wirklich verrückte Situationen, die er handeln muss. Die Situation, die mir jetzt spontan einfällt, ist, ein guter Verkaufstrainer kann das, was er lehrt, auch vormachen. Und es gab mal eine Situation, da habe ich vortelefoniert vor einer Gruppe. Mhm. Und jetzt kommt das Geilste schlechthin. Der erste Anruf, und es ging darum, mit dem kaufmännischen Leiter eines Krankenhauses, einer großen Klinik, einen Termin zu vereinbaren. Und der allererste Anruf bei einer Gruppe von ungefähr 12 Teilnehmern, die dabei saßen und zugeguckt haben und zugehört haben, der allererste Anruf war direkt ein Termin. Das heißt, ich rufe dort in der Zentrale an, ich werde zur Assistentin durchgestellt, die Assistentin stellt mich zu dieser kaufmännischen Direktorin durch, es war eine Dame, und nach ungefähr 5 Minuten war der Termin fixiert, ein Akquisetermin. Für einen Verkäufer aus der Gruppe, der jetzt da saß und zugehört hat, wie ich das gemacht habe. Und in dem Moment hatte ich echt einen gottähnlichen Status. Das ist, ja, das ist Können, aber das war an der Stelle natürlich auch ein Stück Glück. Ja, so, das sind immer beide Faktoren. Und jetzt kommt aber das Spannende. Danach kamen 36 Telefonate, die keinen Termin gebracht haben. Also 36 Anrufversuche mit besetzt, ist nicht da, kommt gleich wieder. Aber auch Gesprächen, wo ich nicht überzeugen konnte. 36 Stück, wo nichts passierte. Und ich habe sowas von an mir gezweifelt. Und ich wusste genau, wenn du jetzt aufgibst, dann werden alle sagen, das erste war ein Zufall, das hat nichts mit Können zu tun. Und da sehen wir es, der Dirk, der hat es nicht drauf. Und dann kam der 38. Anruf. Und der war dann wieder ein Termin. Mhm. So, die große Herausforderung, die da drin war, eben weiterzumachen, einfach weiterzumachen bei all diesen Misserfolgen, um nachher dann den nächsten Termin zu fixieren und um mein Gesicht zu wahren in der Verkäufertruppe, das war so eine Herausforderung. Und jetzt, daraus können wir noch eine andere schöne Formel ableiten, wenn wir schon dabei sind. Robin, was ist das Gegenteil von Erfolg?
Wenn du mich fragst, also klassischerweise würde man wahrscheinlich Misserfolg sagen. Mhm. Ich würde sowas sagen wie unglücklich sein.
Okay, also es ist in der Tat so, die meisten sagen, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Aber das ist Unsinn, weil du brauchst Misserfolge, um daran zu wachsen und um daran zu lernen, weil an Erfolgen lernst du nicht viel. Erfolge konsumieren wir, feiern wir, genießen wir, aber wir lernen da nicht viel draus. Wir lernen viel stärker aus den Misserfolgen. Und das ist einfach die Botschaft. Aus dem ersten Anruf habe ich nichts gelernt, aber aus den 36, wo ich dranbleiben musste, da habe ich wieder Erfahrungen rausgezogen. Das heißt, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Misserfolg gehört dazu, dass du Erfolg hast, sondern das Gegenteil ist nichts tun. Also das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun, alles so belassen, wie es jetzt ist und sich nicht verändern wollen.
Okay, ja, sehr, sehr wertvoll. Also das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun, habe ich mir direkt notiert hier. Und was ich auch spannend fand, und da muss ich kurz nochmal eine Story erzählen, ich korrigiere mich, wenn ich jetzt Mist laber, ich glaube, die habe ich von dir auch mal gehört. Und zwar, das ist eine Aufgabe gewesen, die, ich weiß nicht, ob du die selbst gemacht hast oder deinen Schülern quasi oder deinen Leuten mitgegeben hast, war, die zu McDonald's zu schicken und Sushi zu bestellen. Und das ist auch eine geile Aufgabe. Und das ist für mich sowas Verrücktes, dass man sich bewusst sucht als Aufgabe, um daran einfach zu wachsen. Wie zum Beispiel danach, nach dieser Aufgabe zu sagen, okay, ich habe ein Stück weit gelernt, dass die Meinung von anderen mir vielleicht ein Stück weit auch egal ist, was die jetzt um mich herum denken.
Das ist in der Tat so, das ist eine Aufgabe für die Teilnehmer, wobei wir demnächst ein YouTube-Video genau mit der Szene auch veröffentlichen wollen. Mhm. Das steht ja bei uns auf dem Plan. Das ist, der Hintergrund ist, dass du schmerzfrei wirst. Man kennt es aus dem Kampfsport, da musst du, was weiß ich, deine Bauchmuskeln anspannen und dein Trainingspartner schlägt dir in den Bauch und mit angespannten Muskeln hältst du das einfach aus, weil es dann auch nicht so schmerzt. Das Gleiche muss es natürlich auch in der Psychologie geben. Du brauchst Menschen, die einfach mit Kritik, mit Feedback, mit negativen Erlebnissen einfach sich davon nicht umwerfen lassen, also diese sogenannte Resilienz. Und wie baust du so etwas auf, indem du genau so eine Situation machst, dich eben bei McDonald's in eine Schlange anstellst, geduldig wartest, bis du drankommst und dann bestellst du halt bei dem, der dich fragt, was kann ich für dich tun, was willst du haben, bestellst du halt 6-mal Kappamaki, Lachs Inside Out, 6 Stück, Sashimi, Thunfisch, Lachs gemischt und eine extra Portion Ingwer und das Ganze zum Mitnehmen. Und dann schaust du in sehr blutleere Augen und dann wird er dir erklären, dass es das hier nicht gibt. Hier gibt's Pommes und Burger und maximalen Salat und Sushi gibt's hier nicht. Und die anderen, die um dich rumstehen, werden natürlich auch gucken und du fängst dir dann ein paar komische Sprüche ein. Ja, so. Und dann bleibst du aber dabei. Du sagst, Moment, ich bestell immer Sushi bei McDonald's. Jetzt mach hier mal. Und wenn der sich weigert, dann willst du seinen Chef sprechen. Das ist der Typ mit der Krawatte, der da läuft. Und dann erzählst du dem Chef wieder, was du haben willst. Wiederholst deine Bestellung. Und dann sagt er dir auch, sorry, hier gibt's keinen Sushi. Und das Ding hältst du 3 Minuten durch. Du kannst mit einem Auge auf deine Uhr gucken und gucken, wie der Sekundenzeiger sich bewegt. Nach 3 Minuten sagst du, sorry, war ein Missverständnis, drehst dich um und gehst. Aber wenn du das jetzt, sag ich mal, 2 Wochen lang einmal am Tag machst, danach bist du schmerzfrei. Weil was soll dir in deinem Leben noch passieren, was dich irgendwie einschüchtert? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also gute Verkäufer und Menschen, die sehr selbstbewusst sind und selbstsicher sind, sind im positiven Sinne schmerzfrei.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe auch mal eine Zeit im Vertrieb gearbeitet und jetzt als Selbstständiger kleines Startup irgendwie auch immer am Start, auch im Vertrieb. Und man merkt, umso schmerzfreier ist, umso besseren Erfolg erzielt man. Und auch kurze Story von meiner Seite aus, als ich auch angefangen habe, diese Schmerzfreiheit für mich zu erlangen, sind wir mit Jungs irgendwie mitten in Frankfurt auf die Zeil. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Dirk, sind wir auf die Zeil gegangen und haben uns einfach aber einzeln auch 3 Minuten lang einfach hingelegt. Also tausende Menschen laufen vorbei und da kommen halt so Fragen, so geht's Ihnen gut, was machen Sie da und so. Aber irgendwann war das halt irgendwie nicht mehr außerhalb unserer Comfortzone und irgendwann war es unsere Comfortzone. Und da fällt mir auch der Spruch an, great things never came from comfort zones und das kann ich hier irgendwie nur nochmal unterschreiben.
Und du hast einfach, wenn du mehr willst als der Durchschnitt, dann musst du Dinge tun, die der Durchschnitt nun mal nicht bereit ist zu tun. Mhm. Das gilt für jeden Gründer, weil du wirst in deinem Umfeld so viele Leute haben, die sagen, ey, wieso willst du das machen? Ey, das braucht die Welt nicht, davon gibt's schon so viele. Und wieso fängst gerade du damit an? Ey, du hast eh keine Erfahrung, du hast eh keine Kohle, du wirst scheitern, du wirst was auch immer. Und da musst du einfach so selbstbewusst sein, dass du sagst, ey, das sind meine Ziele, das ist meine Mission und da bleibe ich drin. Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Danke, dass du das nochmal so schön irgendwie zusammengefasst hast. Dirk, ich habe dir vergessen zu sagen vor der Podcastaufnahme, dass du dein Handy bei dir haben sollst. Hast du es zufällig?
Habe ich aber.
Super, sehr, sehr cool. Ich habe im Intro jetzt bereits erwähnt, dass du circa 50 Bücher geschrieben hast und veröffentlicht. Wie würde Buch 51 heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel deines nächsten Buches wäre? Also kannst du gerade mal nachschauen, was dein...
Ja, ich gucke jetzt mal. Okay. Ich guck mal, wer der Letzte war, der was bekommen hat. Ich schreibe ganz wenige WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Ich mache viel mehr Sprachnachrichten. Mhm. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo habe ich eine Textnachricht?
Und du brauchst auch,
gar keinen... Die letzte heißt Hammer.
Hammer.
Da ist ein Foto in unserer internen Team-WhatsApp-Gruppe gewesen. Jemand hat für 6.500 € Gutscheine in unserem Shop heute Morgen gekauft, weil wir gerade eine Aktion laufen haben. Und dann hat der für 6.500 € Gutscheine gekauft, die er dann auf Medien und Seminare und so einlösen kann. Und das ist dann rumgegangen. Ich habe das kommentiert mit Hammer. Also Hammer ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, aber Hammer ist so, das ist irgendwie, wow, das ist toll, das beeindruckt mich oder das macht mich sprachlos und Hammer ist einfach, wow, das ist der Hammer.
Ja, ich finde auch den Buchtitel Hammer, wenn du mich fragst. Also solltest du echt mal überlegen, ob dein nächstes Buch dann wirklich Hammer heißt. Ich bin gespannt. Was ich gerne frage, weil es auch meiner Meinung nach viel über einen Menschen aussagt, ist folgende Frage. Dirk, angenommen, die Menschheit wäre auf dem medizinischen Stand, den Menschen unsterblich zu machen. Keine Ahnung, durch die Einnahme einer gewissen Pille, die sonst keine Nebenwirkung hat. Würdest du diese Pille einnehmen?
Außer Frage, ja. Sofort. Ohne Frage. Also ich liebe das Leben. Ich bin total neugierig, wissbegierig. Und da gibt es so viele Sachen, die ich noch gerne erleben möchte. Und wenn es eine unbegrenzte Zeit gäbe, wie geil wäre das denn? Ja, also ich würde die ohne zögern.
Okay, ja, ich glaube, ich habe in der Show noch keine andere Antwort bekommen als diese. Was würdest du Menschen sagen, die jetzt dir erwidern würden, aber wenn du keine Endlichkeit hast, dann ist das Leben nicht mehr so lebenswert. Würdest du irgendwie was dagegen sagen oder würdest du da sagen, okay, das ist auch eine Ansichtsweise?
Es ist auch eine Ansichtsweise, natürlich. Klar, dass du sagst, warte mal, ich suche gerade nach einem schönen Vergleich. es ist vielleicht, vergleichen wir das mal mit Geld. Mhm. Stell dir vor, du hättest unendlich viel Geld. Das ist so, wie du hättest ein unendliches Leben. Ja, dann wäre viel Reiz raus, weil du könntest sagen, ich kaufe mir jetzt einen Ferrari, aber ich kaufe mir nicht irgendeinen Ferrari, sondern ich kaufe mir dieses Modell direkt in 6 Farben, weil ich irgendwie alle Farben gut finde. Mhm. Und aber es wäre der Reiz weg. Es wäre ein Reiz weg, den du eigentlich hast. Mhm. Die Vorfreude und dass du Kompromisse eingehen musst, weil du dein Geld nur einmal ausgeben kannst. Das kann ich nachvollziehen. Also wenn jemand unendlich viel Geld hat, kann es sein, dass er weniger glücklich ist, weil er das, was er hat, gar nicht mehr so schätzt. Mhm. Und das Gleiche kann natürlich sein, wenn du ein endloses Leben hast, dann kann es sein, dass du dein Leben gar nicht mehr so schätzt, weil du sagst, hey, so what, ich werde sowieso endlos leben. Und wenn du weißt, dass deine Zeit begrenzt ist, dann kann es sein, dass du die Zeit viel intensiver nutzt und nicht mehr verplemperst. Ja, also ich kann das nachvollziehen, aber ich für mich würde ohne Zweifel diese Pille schlucken.
Okay, ja, interessant zu hören, aber cool, dass du auch da dieses Nachvollziehen irgendwie für dich erkennst. Ich selber, weil ich noch nie auf die Frage jetzt geantwortet habe, würde sie wahrscheinlich auch nehmen, wobei dieser Gedankengang, den ich dir gerade erzählt habe, auch so ein bisschen mitschwingt, wenn ich die Frage irgendwie, als ich die Frage das erste Mal irgendwie gelesen habe. Dirk, anderes Thema. Ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass du den Film Wolf of Wall Street zu deinen Lieblingsfilmen zählst.
In der Tat, ja.
Okay. Demnach denke ich auch, dass du diese legendäre Filmszene kennst, in der Leonardo DiCaprio alias Jordan Belfort seine Mitarbeiter im Rahmen eines Verkaufstrainings auffordert, ihm einen Stift zu verkaufen.
Ja.
Dirk, wenn ich jetzt sagen würde, bitte verkauf mir einen Stift, wie willst du mir den verkaufen?
Also, wenn wir bei dem Film bleiben, dann kann ich einfach die Filmszene kopieren. Ne?
Okay.
Wo, also die Szene war ja nicht in dem Verkaufstraining, das ist ganz am Ende die Schlussszene, sondern ursprünglich saßen die ja in so einem Diner am Tisch und John Belfort hat dann seinen Kollegen gebeten und hat gesagt, hey, verkauf mir mal den Stift und dann hat der gesagt, du, gib mir mal deine Telefonnummer, schreib mir mal deine Telefonnummer auf. Ja, kann ich nicht, ich habe keinen Stift, siehst du? Angebot und Nachfrage. Ja, also die Botschaft, die drinsteckt, ist, kein Mensch braucht einen Stift, aber dem anderen die Telefonnummer dauerhaft zu übergeben, dafür brauchst du einen Stift, weil du musst es aufschreiben.
Ja.
Und die Kernbotschaft ist bei allem, keiner braucht eine Entrepreneur University Veranstaltung am 7. Mai. Keiner braucht die geilen Vorträge. Das braucht keiner. Aber anschließend motivierter sein, anschließend neue Denkanstöße haben, anschließend als Verkäufer mehr Umsatz zu machen oder endlich ins Handeln zu kommen, das ist das, was wir haben wollen. Also nochmal, den Stift braucht kein Mensch, aber die Nummer aufschreiben und damit was erreichen, das ist die Botschaft. Und ein Vortrag von mir braucht kein Mensch, aber anschließend ins Handeln kommen oder mehr Umsatz machen, mehr Geld haben, das finden die Leute gut.
Ja. Cool. Auf jeden Fall kann ich hier, also Riesenecho an der Stelle, kann ich nur so unterschreiben. Mir ist es immer wichtig, den Menschen auch hinter dieser Erfolgsstory ein bisschen irgendwie für die Leute, die unseren Podcast hören, irgendwie ein bisschen greifbarer und nahbarer zu machen. Deswegen würde ich dich gerne fragen, welche Wahrheit über dich die meisten Menschen irgendwie überraschen würde?
Ich kann sehr gut alleine sein, ohne einsam zu sein. Also ich bin auch jemand, der es liebt, Zeit alleine zu verbringen. Nur ich mit mir.
Das ist eine tolle Eigenschaft.
Das haben nicht so viele Menschen. Also zumindest nicht die normalerweise auf großen Bühnen stehen, das sind eher extrovertierte Menschen. Und Extrovertierte, die können nicht so gut alleine sein und die wissen oftmals dann mit sich und mit ihrer Zeit nichts anzufangen. Das ist bei mir anders. Also ich mag diesen Kontrast zwischen mit Tausenden von Menschen arbeiten und im Rampenlicht auch stehen, absolut. Aber ich mag es auch einfach dann für mich an einem Thema zu arbeiten, eine Herausforderung zu lösen oder einfach mit mir auch im Reinen zu sein.
Ja, also es ist, wie gesagt, eine tolle Eigenschaft, die nicht viele haben. Ich glaube, mir selbst würde das auch schwer fallen, weil ich nicht oft irgendwie alleine war. Aber ich glaube, und da wird's leicht spirituell, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu zum Leben, dass wenn man diese Eigenschaft hat, irgendwie mit sich selbst alleine glücklich zu sein, dass man da echt viel Lebensqualität gewinnt, wenn man die Eigenschaft besitzt.
Es gibt noch was Zweites, das vielleicht auch die Leute überraschen würde, mit denen ich zu tun habe. Und zwar haben wir bei uns im Haushalt einen 17 Jahre alten Dreier BMW. 17 Jahre alt, also Automatik, 328i, Lederausstattung in Grünmetallic. Mittlerweile hat er eine Beule in der Tür, viele Roststellen. Und ich fahre total gerne mit diesem Auto. Also ich habe noch ein Porsche Cabrio und so weiter, aber ich fahre sehr, sehr gerne mit diesem Auto, weil es mich immer wieder erdet. Normalerweise, wenn du noch Kohle hast, sagst du, wieso soll ich was anderes fahren als irgendwelche Luxusautos? Weil ich kann es mir ja leisten. Aber ich finde das immer wieder gut, auch mit diesem Wagen durch die Gegend zu fahren, weil es ist immer wieder so ein, jetzt komm mal runter. Der Wagen hat, dann haben wir den gekauft. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir den gekauft. Und damals hat der 4.000 Euro gekostet. Und das war, also in den letzten, ich glaube, 25 Jahren habe ich kein Auto gekauft, das so wenig gekostet hat. Also die Autos haben alle viel, viel, viel mehr gekostet. Und es waren nahezu alles Neuwagen. Und dann kaufen wir diese Mühle. Und ich genieße es, mit dieser Mühle zu fahren. Das ist auch etwas, was die meisten Außenstehenden nicht erwarten würden bei mir.
Ja, ich finde, da sind zwei sehr, sehr interessante Sachen dabei. Einmal das, was du gesagt hast, dieses Erden, dieses Komm mal runter und sich auch mal wieder bewusst zu machen, welchen Luxus man vielleicht erreicht hat und welchen Standard. Gleichzeitig finde ich, ist auch gut, genau aus dem Grund, weil du sein persönliches Ego irgendwie, glaube ich, damit auch irgendwie bekämpfen kannst mit so Aktionen, weil du dir als Mensch nicht zu schade bist, auch in so einer Karre, wenn man normal dir Kräuter nur im Porsche sieht oder so, auch gesehen zu werden oder rumzufahren. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant und wenn ich in persönliche Meinung reinbringen darf, auch sehr, sehr lobenswert.
Es ist ganz spannend. Es gibt im Internet gibt es eine Webseite, die hat die reichsten Männer auf diesem Planeten und was für Autos die fahren. Und Jeff Bezos, der Gründer und Chef von Amazon, ist einer der reichsten Milliardäre auf diesem Planeten. Und der fährt einen Honda, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch 20 Jahre alt, einen silbernen Honda, furchtbares Auto. Und dieser Mann ist Multimilliardär. Ja. Und das ist auch wieder spannend zu sehen. Oder du hast es gesehen bei den Aldi-Brüdern. Ja. Oder der Inhaber von IKEA fährt auch so eine ganz alte Mühle. Also das ist, es ist sehr spannend zu sehen, was für Autos fahren die Leute, die sich eigentlich jedes Auto leisten können.
Ja, also kann ich unterstreichen, auch bei mir privat, dass ich gehe öfter mal joggen und laufe da so ein Waldstück hoch und da kommt man oben, es ist in Bad Soden, in so ein Villenviertel und da stehen echt normale Karren rum vor den Türen und kann das unterstreichen. Und es gibt auch eine Statistik, dass irgendwie Menschen mit weniger Einkommen prozentual viel, viel, viel mehr ausgeben für Luxusartikel, als es irgendwie reiche Menschen tun.
Klar, du kompensierst damit etwas, natürlich.
Ja, mega, mega spannend irgendwie. Dirk, gibt es irgendwas, ich meine, alles hat Schatten- und Sonnenseiten im Leben und du führst ja schon ein sehr, sehr extremes Leben. Ich meine, allein wie viele Städte du jetzt mit deiner Vertriebsoffensive bist und so weiter, stelle ich mir alles sehr, sehr stressig vor. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was, du hast gesagt, du liebst dein Leben und so, das finde ich schön, sowas zu hören, aber gibt es trotzdem irgendwas, was du vermisst in deinem Leben?
Nö. Nee, weil das ist jetzt gerade, so wie ich mir das eingerichtet habe, ist das gerade sehr, sehr geil. Also da ist nichts, was ich wirklich vermisse. Es gibt natürlich Tage, wo mich das Reisen nervt. Ja, also ich mag Fernreisen, aber die reise ich dann in der Regel auch mindestens in der Business Class und unter angenehmen Bedingungen. Aber es gab gestern zum Beispiel so eine Reise. Ich bin um 6.10 Uhr von Friedrichshafen aus nach Frankfurt geflogen, umsteigen, dann weiter nach Bochum, von da aus dann ins Büro und dann ist schon mal der halbe Vormittag weg durch diese Reiserei. Also diese Inlandsreisen auf diesem Weg, das ist etwas, jo, da vermisse ich einen Privatjet, das wäre cool.
Ja, ich kenne das auch, das Reisen, wir haben darüber nicht gesprochen, aber ich war mal im Profifußball tätig und da war das auch jedes Wochenende irgendwie im Bus unterwegs und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Was war die schwierigste Entscheidung deines Lebens, Dirk? Gibt es da einen Moment, in den du uns irgendwie mitnehmen möchtest?
Die schwierigste Entscheidung? also schwierige Entscheidungen, ich kann nicht sagen, die schwierigste, das weiß ich nicht.
Okay.
Aber schwierige Entscheidungen sind Mitarbeiterkündigungen. Das ist immer eine Herausforderung. Mhm. Und da gewöhnst du dich nie dran. Also auch die Führungskräfte, die ich kenne, jemanden einstellen ist immer toll. Das ist immer ein breites Grinsen im Gesicht für beide Seiten. Aber Kündigungen sind immer, gerade auch wenn du Mitarbeiter hast, mit denen du schon länger zusammengearbeitet hast, das ist immer heftig. Mhm. Und dann möglicherweise auch, wenn du feststellst, dass dein Umfeld sich nicht so entwickelt, wie du dich entwickelst und du dann auch einfach ein paar Entscheidungen treffen musst, dass du dich von Menschen trennst. Und ich mache das immer mal wieder, weil ich sage, das passt jetzt nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Und das ist dann auch eine schwierige Entscheidung, diesem Menschen dann mitzuteilen, dass ich sage, ey, du, ich finde dich gut, aber unter den Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, möchte ich mit dir keinen Kontakt mehr haben. Du, ich werde dich vermissen, ich schätze dich und ich wünsche dir alles Gute für dein Leben, aber ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und das sind schwere Entscheidungen, finde ich. Das sind die schwierigen.
Hast du einen Tipp für uns, wie man leichter schwierige Entscheidungen trifft?
Ja, also ich bin jemand, der Entscheidungen immer abwägt und ich mache das auf Papier. Es gibt das sogenannte Adenauer-Kreuz. Mhm. Nach Konrad Adenauer, da wurde gesagt, Konrad Adenauer hat seine Entscheidung immer so getroffen, dass er ein DIN A4-Blatt genommen hat, in der Mitte einen Strich und oben nochmal einen Querstrich. Und dann hat er auf der einen Seite Plus, auf der anderen Seite Minus. Und dann hat er aufgeschrieben, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das hat er aufgeschrieben, dann hat er sich das alles angeguckt und bewertet und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Mhm. Und das hilft mir auch. Also du nimmst dir wirklich einen ruhigen Moment. Das kann, was weiß ich, morgens sein, dass du morgens aufstehst, wenn alles ruhig ist zu Hause. Du machst dir irgendwas Leckeres zu trinken, setzt dich an den Tisch, dann nimmst du das Blatt und dann schreibst du genau das Ding auf. Mhm. Und schreibst auf, was spricht dafür, was spricht dagegen. Dann triffst du eine Entscheidung und dann sind die Entscheidungen leichter. Mhm. Und man sagt, die Amerikaner sagen, eat the frog first. Das heißt, wenn du morgens so eine Entscheidung triffst, dann exekutierst du sie auch direkt am Morgen und dann hast du den Frosch am Morgen gefressen, geschluckt, ja.
Das heißt also, ich höre da so ein sehr rationales und überlegtes oder einen sehr rationalen und überlegten Entscheidungsprozess. Inwiefern spielt für dich da so ein Bauchgefühl eine Rolle? Oder so einfach?
Also schlussendlich treffen wir alle Entscheidungen aus dem Bauch. Also das sieht man sehr schön, wenn man sich mit der Verkaufspsychologie beschäftigt. Alle Kaufentscheidungen werden emotional getroffen. Aber wir rechtfertigen sie anschließend rational.
Okay.
Das heißt, du hast vielleicht bei der Kündigung eines Mitarbeiters, hast du die Entscheidung schon längst getroffen und du schiebst es nur vor dir her. Aha. Und jetzt irgendwann sagst du so, komm, eigentlich hast du dich entschieden und jetzt mit dem Blatt Papier suchst du nur nach rationalen Argumenten, warum du es ihm jetzt mitteilst.
Ja. Wow, spannend. Ja, echt spannend. Sehr, sehr spannend, Dirk. Auch das habe ich mir notiert. Dirk, wie gesagt, ich bin immer noch dabei, irgendwie dich, unserer Community, irgendwie mehr den Menschen dahinter zu sehen. Was ist für dich so die größte Lüge, an die du mal geglaubt hast, die dich für dich aber im Nachhinein irgendwie so für dich so ein falscher Glaubensansatz war? Also wo du erkannt hast, okay, das habe ich zwar mal eine Zeit lang gedacht, aber so ist es halt überhaupt nicht. Mhm.
Oh, da gibt es eine ganze Reihe Sachen, die mich so ernüchtert haben. Mhm. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, erstens, die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Mhm. Muss man drüber nachdenken, aber die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Und das, was wir als Kinder in der Schule gelernt haben, was in unseren Geschichtsbüchern drin steht, das haben die Sieger geschrieben. Das ist schon mal so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe früher tatsächlich geglaubt, was berichtet wurde in den großen Tageszeitungen oder wenn du um 8 Uhr Nachrichten im Fernsehen geguckt hast. Ich habe das echt geglaubt. Und heute weiß ich, dass extrem einseitig berichtet wird und dass dass ein ganzes Volk in bestimmte Richtungen manipuliert wird durch die Medien. Das ist etwas, was mich total erschreckt, weil ich das erst so in den letzten Jahren wirklich bewusst gemerkt habe und seitdem nahezu jeden Tag erlebe, dass das so ist.
Guckst du dir überhaupt noch Nachrichten an oder sagst du, okay, da lege ich gar keinen Fokus mehr drauf? Ein Kollege von uns, Matthew Mockridge, der oder ein Freund von uns beiden, der auf sowas fast komplett verzichtet. Bist du da auch so oder sagst du da, ich gucke es mir zwar an, aber halt mit einer gewissen Distanz und Aufmerksamkeit? Ja.
Also ich gucke mir keine Deutschen mehr an. Also ich schaue durchaus schon, um informiert zu sein, was in der Welt passiert, schaue ich durchaus Nachrichten, aber ich gucke keine Deutschen mehr. Also ich gucke mir aus anderen Ländern an. Es geht ja mittlerweile übers Internet wunderbar. Du kannst ja die Nachrichtenseiten zum Beispiel bei Facebook abonnieren und dann kannst du dir ausländische Sachen angucken und kannst dann auch vergleichen, wenn du, was weiß ich, aus drei Ländern dir die Nachrichten anguckst, dann kannst du ziemlich gut vergleichen, was sagen diese drei Nachrichtensender über ein und dieselbe Sache, und das ist dann ganz spannend und dann findest du möglicherweise irgendwo ein Stückchen Wahrheit da drin. Aber Deutsche, wenn im Radio Nachrichten laufen, mache ich das Radio aus oder wechsle den Sender. Fernsehen erst recht. Okay. Ich merke das immer, wenn ich Taxi fahre. Da bekomme ich, im Taxi bekomme ich, wenn, deutsche Nachrichten mit. Ansonsten verweigere ich mich dem absolut.
Okay, auch hier wieder mega spannend. Man merkt halt, dass extreme Persönlichkeiten, das meine ich nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil, halt auch irgendwie extreme Lebensweisen haben und da halt auf Sachen verzichten, die vielleicht der Durchschnittsmensch nicht macht. Und da sind wir wieder auch beim Anfang. Wenn du das haben willst, was irgendwie nur ganz wenige haben, musst du das machen, was ganz wenige tatsächlich dann auch tun.
Es gibt noch einen anderen Spruch, lass mich den noch reinbringen.
Gerne, ja.
Den habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Also in den USA gab es ja auch riesen Wellen rund um den neuen Präsidenten. Mhm. Und ich habe die Aussage eines Kollegen gelesen, der sagt, kümmere dich nicht darum, was im Weißen Haus passiert, sondern kümmere dich darum, was in deinem Haus passiert. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Also viele Menschen reiben sich auf an Dingen, die sie in der Bildzeitung lesen oder die sie irgendwie in den Nachrichten mitbekommen. Sie reiben sich da auf und lassen sich in ihrem Tag davon beeinflussen. Sie lassen sich aus ihrem Fokus rausreißen und lassen sich in ihrer Stimmung beeinflussen. Und ich kann es jetzt übertragen. Wir haben ja jetzt bald Bundestagswahlen und Landtagswahlen in unserem Land. Und kümmere dich nicht um die Wahl im Landtag oder im Bundestag, sondern kümmere dich um deine Wahl in deinem Tag, den du jeden Tag hast, dass du da die richtige Wahl triffst.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also Fokus erstmal bei sich zu sein, weil das halt auch in deinem eigenen Machtbereich liegt. Also das sind Dinge, die du ändern kannst. Fällt mir auch ein Spruch zu ein, ich zerreiße ihn wahrscheinlich komplett, aber so sinngemäß, Gott gibt mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ja. Gott gibt mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir, hilfst du mir? Du hast gerade schon gesagt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das, was ich nicht ändern kann, da kümmere dich auch nicht drum. Gib mir die Gelassenheit, dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Ich kriege ihn auch nicht.
Genau, gib mir die Gelassenheit, jetzt habe ich es zu sagen, gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ja, genau.
Okay, da haben wir den auch zusammengekriegt, im Teamwork. Dirk, jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen. Und zwar, ich glaube, ich habe selten so ein langes Intro gemacht wie zu deiner Person, weil du halt ein Mann von Format bist, der so vieles schon erreicht hat. Welchen Traum willst du aber noch verwirklichen in deinem Leben? Gibt's da irgendwas, was du ganz dringend irgendwie noch erledigen willst in diesem Leben?
Ja, Leben am Meer. Leben am Meer, das ist schon Kindheitstraum. Leben am Meer. Also wirklich an einem Strand, wo die Sonne aufgeht und wo die Temperaturen so sind, dass du eine Okle brauchst, Shorts und Flipflops und ansonsten nichts. Also das ist kein teurer Traum, aber das ist halt in meinem Business, das ich habe, ist das schwierig, diesen Traum so zu leben.
Ja, das heißt, wenn du den Traum ja irgendwann mal realisieren willst, müsstest du ja vielleicht auch mal ein bisschen kürzer treten und so weiter. Das heißt, du kannst schon dir vorstellen, halt auch einmal irgendwann zu sagen, okay, das war jetzt genug, oder sagst du, ey, ich will das bis an mein Lebensende durchziehen, so wie ich es jetzt mache?
Ey, solange es Leute gibt, die sich für das interessieren, was ich zu erzählen habe, solange werde ich das machen. Also da gibt es kein Limit. Okay. Nur der Punkt ist, ich muss nicht für alles, was ich mache, auch hier vor Ort sein, sondern wir produzieren zum Beispiel einen sehr großen Online-Kurs gerade. Ob ich diesen Online-Kurs in einem Studio in Deutschland, in Bochum produziere oder ob ich den in der Karibik produziere, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Also ich kann Bücher schreiben und ich kann Online-Kurse machen, da muss ich nicht hier sein.
Ja.
Also von daher, das ist gar nicht in so weiter Ferne, dass ich sage, es gibt halt ganz bestimmte Zeiten, da habe ich Oakley-Shorts und Flipflops. Und dann gibt es andere Zeiten, da habe ich Anzug und Krawatte.
Ja, also möglich ist das auf jeden Fall. Wir hatten auch zwei sehr, sehr bekannte digitale Nomaden schon bei uns in der Show, Markus Meurer und Robert Gladitz. Also möglich ist das natürlich, mit seinem Laptop irgendwie von überall aus Business zu machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich glaube, nie war der Zeitpunkt dafür besser als jetzt. Und ganz zum Abschluss, Dirk, ich weiß, dass du Kinder hast. Wenn du deinen Kindern einen einzigen Rat mit auf den weiteren Lebensweg geben könntest, nur einen einzigsten, welcher wäre das?
Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber ich glaube, der wichtigste ist, also es gibt einen Rat, den ich ihnen jetzt gebe, und das ist, werd dir sehr früh klar, welchen Beruf du ergreifen möchtest. Das ist etwas, was mir Jahre gekostet hat, weil ich da sehr unklar war, was möchte ich wirklich werden. Das ist der eine, den ich jedem jungen Menschen gebe, dass er spätestens ab 14, 15 Jahren sich damit beschäftigt, was er dann beruflich machen möchte. Und der, den ich sowohl meinen Kindern als aber auch jedem anderen gebe, ist, lerne verkaufen. Lerne so früh wie möglich gut zu verkaufen, denn wir verkaufen uns alle und immer. Das heißt, wenn du Single bist und du willst eine Frau kennenlernen, dann verkaufst du dich als den idealen Partner. Wenn du einen Job suchst als Bewerber, dann verkaufst du dich gegenüber dem neuen Arbeitgeber. Und wenn du Produkte und Dienstleistungen hast, oder wenn du, dann verkaufst du die. Wenn du Unternehmensgründer bist, Entrepreneur bist, dann brauchst du möglicherweise Fremdkapital, und das musst du auch verkaufen, dass sie dir das Geld geben. Also je früher und je besser du verkaufen lernst, desto einfacher wird es in deinem Leben werden. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, wow. Also mit lerne verkaufen, weil es halt irgendwie, weil jeder sich verkaufen muss, und auch nicht nur die Vertriebler. Wollen wir den Sack, glaube ich, hier zumachen. Ich glaube, es gibt für diesen Rahmen jetzt hier mit dir als Interviewpartner keinen besseren Schlusssatz. Mit Lerne verkaufen machen wir den Sack hier zu. Und Dirk, es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich freue mich, dich am 7.5. Dann auch mal persönlich live und in Farbe zu sehen. Und ich hoffe, dass es viele, viele gleich tun. Wir sind eigentlich schon fast ausverkauft. Es sind, glaube ich, nur noch 3-4 Tickets frei. Wenn da jemand noch Interesse hat, dann sehr, sehr schnell. Kann auch sein, dass die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge auch schon alle weg sind. Trotzdem, so oder so, freue ich mich mega auf deinen Auftritt, Dirk. Und ja, wünsche dir an der Stelle alles Gute und bis bald.
Super. Robin, vielen Dank für das Gespräch. Und ich freue mich auch auf den 7. Hast du wirklich ein geiles Rednerfeld, eine super geile Location. Ich habe die Bilder schon gesehen und ich bin sehr gespannt. Das wird ein mega geiler Tag. Robin, vielen Dank, fette Beute.
Ich danke dir, Dirk. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.